Lasst uns beten. Herr Jesus, ich möchte dir von Herzen danken, dass du unser Gott bist und dass du Mensch geworden bist, unter uns gelebt hast, ans Kreuz gegangen bist und zurückgekehrt bist in deine Herrlichkeit. Wir wollen dich loben und preisen, dass du für uns zum Lamm Gottes geworden bist. Segne du uns heute Morgen, sprich du zu uns, stärke uns. Danke, dass du gegenwärtig bist und wir mit dir rechnen können. Amen. Predigtvorbereitung ist manchmal so eine Sache. Vor einer Woche fragte mich Helen, über was ich denn heute sprechen werde bei diesem Text aus Apostelgeschichte 8. Und ich sagte ihr, über das Lamm Gottes, war mir völlig klar. Und sie hat den Gottesdienst vorbereitet und ich habe es über den Haufen geworfen. Denn im Laufe der Woche wusste ich nicht mehr, ob ich denn nur über das Lamm Gottes predigen soll. Denn da fällt in diesem Text so ein Satz, der mich immer wieder bewegt hat. Verstehst du, was du liest? Also muss ich doch darüber predigen. Das habe ich gestern auch wieder über den Haufen geworfen. Denn da steckt noch so viel mehr drin. Und dann hat mich Helen gestern Abend gefragt, was ist denn nun das Thema? Und ich muss euch sagen, ich weiß es nicht. Dieser Text ist so tief für mich. Ich möchte einfach dem Text entlang gehen und schauen, was dabei herauskommt. Wir sind in Apostelgeschichte 8 angekommen. Manche von euch haben den Text vor sich, das empfiehlt sich immer. Und erleben, wie Philippus, der Diakon, es ist nicht der Apostel, sondern der Diakon, eben noch in Samaria Gottes Wort verkündigt hat. Menschen kamen zum Glauben. Es gibt eine erste Erweckung unter Nichtjuden, zumindest keine reinrassigen Juden. Ganz besonderer Zeitpunkt der Heilsgeschichte. Wir haben letzten Sonntag gesehen, wie der Fokus, das Augenmerk ganz stark auf Petrus ging. Wie Petrus diesen Menschen in Samaria die Hände aufgelegt hat und dann kommt der Heilige Geist auf sie. Meilenstein in der Heilsgeschichte. Und jetzt geht der Fokus zurück zum Philippus, der hier nach Richtung Gaza geht. Und dort einen Menschen trifft aus Äthiopien, der auf der Suche ist nach Gott. Stellt euch vor, ich schicke euch nachher nach Köln und ihr werdet dort einen Menschen treffen, aus Äthiopien oder sonst woher, und der sitzt auf seinem Wagen und liest den Propheten Jesaja. Ist doch eine Traumsituation, oder? Philippus wird von Gott zu einem wirklich suchenden Menschen geführt. Und deshalb habe ich den ersten Punkt hier überschrieben. Gott sucht den Menschen. Gott sucht den Menschen. Gleich dreimal erleben wir hier, wie Gott am Evangelisten handelt. Das ist erstmal in Vers 26. Ein Engel des Herrn sprach zu Philippus, mach dich auf und geh nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt, sie ist menschenleer. Da spricht, es wird nicht gesagt, ob akustisch hörbar oder mitten ins Herz oder wie auch immer, Gott zum Evangelisten, jetzt mach dich auf. Mach dich auf und geh dorthin. Er sagt ihm noch nicht, was er dort machen soll. Kennt ihr solche Impulse? Mach dich auf. Geh dorthin, denn dort wird etwas auf dich warten. Dort wird etwas auf dich warten. Das ist heute häufig so, dass wir merken, Gott bewegt uns, Gott ruft uns, Gott drängt uns mit dieser guten Botschaft hinzugehen und auf Menschen zu treffen, die diese Botschaft brauchen. Es steht auch nicht da, was der Philippus gerade gemacht hat. Vielleicht war er gerade total beschäftigt. Geht mir manchmal so. Da denke ich an einen Menschen, um den ich mich mal wieder kümmern müsste, aber ich bin so beschäftigt mit allen Aufgaben, die man hat und mit Familie und was alles ist, dass ich leider manchmal diesem Impuls nicht nachgehe. Es kostet etwas, wenn Gott einen zu suchenden Menschen ruft. Du musst das zurücklassen, was du gerade tust. Vielleicht musst du auch ein Stück Ruhe, bequemes Leben aufgeben. Der Philippus macht sich auf. Es kostet etwas. Manchmal gilt es auch, meine Menschenfurcht zu überwinden. Wir kommen mit der wunderbarsten Botschaft der Welt. Gottes Sohn ist für dich gestorben. Aber geh mit dieser Botschaft zu anderen Menschen. Sag ihnen diese Botschaft. Mich kostet das immer wieder Überwindung. Aber wenn jemand geht und suchenden Menschen begegnet, wird das sehr, sehr beglückend und bereichernd und beschenkend für ihn selber sein. Und er macht sich auf und ging. Da kam ein äthiopischer Hofbeamter vorüber, ein Eunuch der Kandake, der Königin der Äthiopier. Er war ihr Schatzmeister. Der war nach Jerusalem gereist, um dort zu beten. Der Philippus geht. Der Philippus gehorcht diesem Auftrag, diesem Rufen Gottes. Meine Lieben, manchmal habe ich den Eindruck, unser Auftrag ist weniger, gehet hin und verkündigt das Evangelium allen Menschen, sondern bleibt zu Hause und wartet ruhig ab. Mal ganz hart gesagt. Gehet hin, bleibt zu Hause. Ein zweiter Punkt. Gott ist es, der ihm diesen suchenden Menschen zeigt. Dieser Eunuch befindet sich auf dem Heimweg, Vers 28, sitzt auf seinem Wagen und liest im Propheten Jesaja. Da spricht der Geist zu Philippus: Geh und folge diesem Wagen. Da bekommt Philippus von dem Gott, der den suchenden Menschen doch schon im Blick hat, ganz genau gezeigt: Guck, mit dem musst du sprechen, um den musst du dich kümmern. Ich kenne das gut, dass Gott einem Menschen wirklich in den Weg stellt, sagen wir es mal so, in den Weg stellt, und ich muss mich fast bemühen, wegzugucken, wegzuschauen. Wir müssen uns die Arbeit, suchende Menschen mit Jesus in Verbindung zu bringen, oft gar nicht suchen. Das zeigt uns Gott. Außer ich schließe mich daheim ein. Aber wenn ich hier in Bonn ein Leben lebe, das einigermaßen Menschen zugewandt ist, wird Gott mir so viele Menschen über den Weg führen, die Jesus brauchen. Menschen, die Jesus noch nicht kennen, aber auch Menschen, die schon seine Kinder sind und die ganz dringend etwas von Jesus zum Trost, zur Korrektur hören müssen. Gott setzt, da bin ich fest davon überzeugt, auch heute noch alle Hebel in Bewegung, damit suchende Menschen nicht ohne das Evangelium bleiben. Gott setzt alle Hebel in Verwendung. So wie Jesus in Lukas 15 gesagt hat, in einem Gleichnis: Wer von euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wüste zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Das ist das Herz Gottes für Menschen, die nach ihm suchen. Gott setzt alles in Bewegung, dass man ihn finden kann. Ein zweiter Punkt, zweiter Hauptpunkt, der Mensch auf seiner Suche nach Gott. Der Mensch auf seiner Suche nach Gott. Schauen wir uns noch einmal diesen Äthiopier an. Da kam ein äthiopischer Hofbeamter, Vers 27, ein Eunuch der Kandake, der Königin der Äthiopier, er war ihr Schatzmeister. Der war nach Jerusalem gereist, um dort zu beten. Ich habe leider nicht nachgeschaut, wie viele Kilometer es von Äthiopien nach Jerusalem sind. Kann mir jemand helfen? Also es sind, glaube ich, 5 oder 6 Flugstunden. 5 Flugstunden, wenn ich mich recht erinnere, dann ist es mehr als 2000. Und die hatten damals noch 6000, schätzt du. Ich denke, dass wir uns irgendwo in dem mittleren Tausenderbereich bewegen werden. Und der hat kein Flugzeug. Und der Mann hat eigentlich anderes zu tun. Er ist ein Eunuch. Das war für so eine hohe Stellung am Hof in Äthiopien durchaus normal. Er hat da sein Staatsamt, sein Regierungsamt, aber er macht sich auf und reist diese weite Strecke nach Jerusalem. Er befindet sich auf dem Heimweg, sitzt auf seinem Wagen und liest im Propheten Jesaja. Ich bin erstaunt, dass dieser Eunuch sich aufmacht nach Jerusalem. Es ist ja nicht ganz sicher, ob er einer ist. Legen wir diese Worte nicht zu auf die Goldwaage. Aber wenn das wirklich ein Eunuch war, dann darf er laut 5. Buch Mose, Kapitel 23, Vers 2, den Tempel noch nicht mal betreten. Ein Verschnittener, steht dort, darf den Tempel, darf die Vorhöfe des Tempels nicht betreten. Wenn er ein Heide ist, hätte er ja wenigstens noch in den Vorhof der Heiden dürfen, im Tempel in Jerusalem. Nein, selbst da muss er vielleicht draußen bleiben. Er muss dem Platz, wo Gott zu finden ist, den Platz in Jerusalem, wo Gottes Name wohnt, fernbleiben. Er darf gar nicht ganz bis zu Gott kommen. Und doch scheint es ihn innerlich so bewegt zu haben, die Suche nach diesem Gott, den er offenbar noch nicht kennt. Die Suche nach dem Gott, wo er weiß, welches der richtige Gott ist, dass er sich aufmacht. Bei diesem hohen Beamten, bei diesem Fürsten, erleben wir, was es heißt in Prediger 3, Vers 11, dass Gott Ewigkeit ins Herz des Menschen gelegt hat. Ewigkeit ins Herz gelegt hat. In jedem Menschen tief ist etwas drin, was uns zu diesem Gott hintreibt. Manchmal kommt mir das Leben eines Menschen so vor, als wären Menschen ständig deshalb auf der Suche. Die Frage ist, ob sie Gott finden. Bei anderen Menschen scheint das ganze Leben ein einziger Kampf zu sein, um diesem Rufen Gottes zu entgehen. Kennt ihr das auch? Ein Davonlaufen vor Gott. Aber du kannst dieser Stimme nicht entkommen. Sie wird sich immer mal melden. Man kann es abdämmen. Aber wir Menschen haben eine tiefe Sehnsucht nach Gott, nach dem wahren Gott, ins Herz gelegt. Und das zieht uns zu Gott. Und wir möchten mit Gott in Verbindung treten. Offenbar wusste dieser Mann ganz genau, dass es den wahren Gott gibt und dass dieser Gott zu finden ist. Wir lesen auch nicht, warum er ausgerechnet hier in der Bibel nach diesem Gott sucht. Ob ihm das jemand gesagt hat oder nicht, wir wissen es nicht. Aber was er gemerkt hat, und das kann ich aus meiner eigenen Vergangenheit, gerade auch in der katholischen Kirche, bezeugen, Gott kann eine Liebe zu seinem Wort ins Herz geben und ein Interesse an seinem Wort ins Herz geben, lange bevor ich Jesus kannte. Lange bevor ich Jesus kannte. Das ist Arbeiten Gottes am verlorenen Menschen. Egal, ob in unserer Umgebung die Bibel sehr geschätzt wird, ob es überhaupt um die Frage geht, verstehst du, was du liest oder nicht. Drittens, man braucht menschliche Hilfe bei der Suche nach Gott. Ich möchte jetzt nicht über Ausnahmefälle reden, wo du ganz ohne andere Menschen oder scheinbar ganz ohne andere Menschen erlebt hast, dass jemand zum Glauben kommt. Der Normalfall scheint das nicht zu sein. Vers 30, Philippus holt ihn ein und hört, wie er im Propheten Jesaja las, hat offenbar laut gelesen, und sagt, verstehst du, was du da liest? Der sagte, wie könnte ich, wenn niemand mich anleitet? Und er bat Philippus, auf den Wagen zu steigen und sich zu ihm zu setzen. Meine Lieben, ich würde mir so wünschen, dass Menschen heute dieses tiefe Bedürfnis haben, auch hier in dieser Gemeinde angeleitet zu werden. Angeleitet zu werden. Es gibt genug von euch, die dieses Bedürfnis haben. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt unseres Christseins ist, dass einer den anderen hier in der Heiligen Schrift weiterbringen kann. Das ist nicht nur der, der hier vorne steht. Paulus schreibt in 2. Timotheus 2, Vers 2, was du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, das vertraue zuverlässigen Menschen an, die dann fähig sein werden, wieder andere zu lehren. Einer gibt es dem anderen weiter, wie die Bibel zu verstehen ist. Warum? Dass der es wieder weitergeben kann. Es gibt so viele gute Hilfsmittel, um hier bei der Frage, verstehst du, was du liest, weiterzukommen. Bibelkommentare, Predigten, Kurzbibelschulen. Aber es ist auch das Fragen stellen. Das Fragen stellen. Ich freue mich über alle hier auch, die mir Fragen stellen. Die auch andere hier fragen. Du, ich habe das und das gelesen. Wie ist das zu verstehen? Manchmal kann man es beantworten. Manchmal muss man nachschlagen. Und ich gestehe euch, das habt ihr auch schon gemerkt, nicht immer komme ich dazu, alles nachzuschlagen. Habt Geduld, auch mit dem anderen Menschen, der euch etwas sagen soll. Vers 34 stellt der Eunuch so eine Frage, dem Philippus. Ich bitte dich, das finde ich erstmal ganz toll, der hat wirklich das auf dem Herzen, der will verstehen. Ich bitte dich, sag mir, von wem spricht hier der Prophet? Von sich oder von einem anderen? Der Abschnitt der Schrift, den er las, war folgender. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtbank geführt und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tat er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde aufgehoben das Urteil gegen ihn. Doch von seinem Geschlecht, wer wird davon erzählen? Denn weggenommen von der Erde wird sein Leben. Jeder, der schon einmal das Ende von Jesaja Kapitel 52 und Kapitel 53 gelesen hat, sollte sich diese Frage gestellt haben. Da geht es um einen leidenden Gottesknecht, Vers 5, um unserer Missetat willen wurde er verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seinen Wunden sind wir geheilt. Ist da vom Volk Israel die Rede oder geht es nicht drüber hinaus? Und wenn man dann versucht, diesen Text in den Einzelheiten zu verstehen, so wirklich Satzteil für Satzteil, wird es nicht leichter. Ich denke, dass wir hier an einem Meilenstein stehen. Das, was hier mit diesem Mann aus Äthiopien passiert ist, dass der Heilige Geist ihm wirklich das Herz auftut, dass er erkennt, was Jesus Großes getan hat. Da wird er wie ein Schaf zur Schlachtbank geführt. Ist das für den Messias denkbar, dass er sich wie ein Schaf zur Schlachtbank führen lässt? Er tut dabei seinen Mund nicht auf. Jesus wehrt sich nicht. Noch nicht mal mit Worten. Er hat ihnen beim Verhör gesagt, dass das zu Unrecht ist, und ab da schweigt er. In seiner Erniedrigung wurde aufgehoben das Urteil gegen ihn. Was für eine Erniedrigung nimmt Gottes Sohn auf sich? Er hätte, wie er an anderer Stelle sagt, einfach einige Legionen Engel rufen können und das ganze Szenario wäre beendet. Und die, die hier im Aufstand gegen Gott sind, wären zum Schweigen gebracht. Das Urteil über sie wäre gefällt. Doch von seinem Geschlecht, wer wird davon erzählen? Ja. Wo bleibt jeglicher Ruhm, wenn er schmählich ans Kreuz geschlagen wird? Das ist das Verstehensproblem, das er hat, der Kämmerer. Das ist das Verstehensproblem, das doch jeder von uns auch gehabt hat oder vielleicht noch hat. Denn weggenommen von der Erde wird sein Leben. Wie kann Gottes Sohn in den Tod gehen? Wie kann er so schwach werden, so hilflos, so völlig machtlos, wenn er doch Gott ist? Da tat Philippus seinen Mund auf und begann, ihm von dieser Schriftstelle ausgehend, das Evangelium von Jesus zu verkündigen. Das hatte schon Jesus so gemacht. Da heißt es, als Jesus der Auferstandene, Lukas 24, mit zwei Jüngern nach dem kleinen Ort Emmaus in der Nähe von Jerusalem geht, da fragt Jesus, musste der Gesalbte nicht solches erleiden und so in seine Herrlichkeit eingehen? Ja, das haben sie genau nicht verstanden. Wie kann das sein, dass der Gesalbte, der Messias, das leiden muss und dann trotzdem in die Herrlichkeit eingeht? Und dann fing Jesus an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften über ihnen steht. Als ich eben kurz über Jesaja 53 geredet habe, kamen mir meine Worte so dürr und armselig vor, das zu erklären. Ich wäre sehr, sehr gerne bei der alttestamentlichen Auslegung über den Messias des Philippus dabei gewesen, hier vor Gaza. Und noch viel, viel lieber wäre ich natürlich bei Jesus dabei gewesen, als er da ihnen anhand des Alten Testaments erklärt, warum der Messias leiden muss, in den Tod gehen muss, und dann in die Herrlichkeit eingeht. Ich denke, dass er, der Philippus, hier vielleicht eine Stelle ganz besonders im Blick gehabt hat. Ich gehe mal in 2. Samuel Kapitel 7. Da möchte der David Gott ein Haus bauen. Und Gott sagt ihm, du wirst das nicht mehr bauen, aber dein Nachkomme wird ein Haus bauen. Ich will, 2. Samuel 7, ab Vers 11, ich will dir Ruhe geben vor allen deinen Feinden, und der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Und wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, also wenn er stirbt, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leib kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen, und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Das ist der Salomo. Der Salomo. Der baut dann auch Gott ein Haus. Den Tempel. Genau diesen Tempel, zu dem der Kämmerer gezogen ist. Und von dem er jetzt gerade weggeht. Dann geht es hier weiter. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Da geht der Blick irgendwo über Salomo hinaus, auf den Jesus, der 1000 Jahre später in diesem Tempel ein- und ausgegangen ist. Salomo, warum dürfte der Philippus ausgerechnet Salomo erwähnt haben, einem Äthiopier gegenüber? War jemand schon mal in Äthiopien? Kennt jemand dieses wunderbare Land? Ich kenne es nur von Erzählungen leider. Würde sehr gern mal hingehen. Die haben eine lange, lange Tradition, und das ist heute Äthiopien absolut gegenwärtig, dass die Königin von Saba, auch hier in der Bibel, zu Salomo gekommen sei und die Bundeslade mitgenommen habe nach Äthiopien. Ist bis heute vielleicht die wichtigste Volkstradition in Äthiopien. In der äthiopisch-orthodoxen Kirche hast du in jeder Kirche eine Kopie der Bundeslade. Das zeigt ein bisschen den Stellenwert dieser, ja, sagen wir mal Legende. Es ist hoffentlich kein Äthiopier anwesend. Ich habe liebe Freunde aus Äthiopien. In ihrer Gegenwart muss man da vorsichtig sein. Ist ganz, ganz tief bis heute in diesem Volk drin. Unsere äthiopische Königin, Kandake, wie sie hier heißt, war damals bei Salomo. Wäre doch die Stelle gewesen, auf die ein Äthiopier sofort anspricht. Wenn dem Salomo gesagt wird, du wirst Gott ein Haus bauen, wäre vielleicht ein Grund, warum der Äthiopier auch genau zu diesem Haus gegangen ist. Und anhand dieses Salomo dann den Blick wieder auf Jesus macht. Ich will sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Ich wäre gerne dabei gewesen. Kommen wir zum Schluss. Gott lässt sich durch die Bibel finden. Da heißt es, als sie weiterzogen, kamen sie zu einer Wasserstelle und der Eunuch sagt, schau, hier ist Wasser, was steht meiner Taufe noch im Weg? Wir hören hier im Text überhaupt nichts, wie er dazu kommt. Das ist so ein Sprung. Eben hat er noch Jesaja 53 und anderes erklärt und jetzt plötzlich, was steht meiner Taufe noch im Weg? Ihr habt in euren Bibeln häufig eine Fußnote, eine Anmerkung bei Vers 37 hier in unserem Predigttext. Da heißt es, Vers 37 findet sich erst in der späteren Überlieferung. Da haben offenbar spätere Christen eingefügt. Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Nämlich das getauft werden. Er antwortet und spricht, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Egal, ob dieser Vers nun ursprünglich in der Bibel stand oder nicht, auf alle Fälle hat dieser Mann anhand des Alten Testaments und der Auslegung des Philippus Jesus als den Sohn Gottes erkannt. Jesus als den Sohn Gottes, der für ihn gestorben ist, ans Kreuz gegangen ist. Jesus als den Sohn Gottes, der seine Schuld getragen hat, der ihn erlöst hat von der Macht der Sünde und des Todes. Den Jesus, den Sohn Gottes, der Herr sein soll in seinem Leben. Und deshalb möchte er getauft werden. Er hat anhand dieses schwierigen Textes Jesaja 53 Jesus erkannt. Und das möchte ich euch gerne als Hausaufgabe geben. Diesen Text einmal anzuschauen mit den Augen des Äthiopiers. Er hat sich gefragt, was bedeutet der Text? Was steht da eigentlich? Was lerne ich hier über Gott? Neu dazugelernt hat er, was sagt dieser Text über Jesus Christus? Das hat ihm der Philippus beigebracht. Erster wichtiger Punkt, was sagt mir dieser Text über Gott, was über Jesus Christus? Das hat Folgen. Zweiter Punkt, was muss ich jetzt tun, wenn ich diesen Text verstanden habe? Und was muss ich vielleicht unterlassen, nicht mehr tun? Bei ihm war es, er hat sich diesem Jesus offenbar zugewandt und möchte sich taufen lassen. Verstehst du, was du liest, endet erst dann, wenn das, was ich begriffen habe, verstanden habe, auch zur Tat wird. Jesus sagt in Matthäus 5, wer tut, was das Gebot verlangt und so lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Es geht um eine Verbindung zwischen Verstehen, an andere weitergeben und selbst tun. Und dritter Punkt, von diesem Bibellesen verstehst du, was du liest. Der Eunuch zog voll Freude seinen Weg. Voll Freude seinen Weg. Welche Folge hat eigentlich mein tägliches Bibellesen auf diesen jeweiligen Tag? Springe ich wirklich vor Freude? Da war ein suchender Mensch in Äthiopien, der irgendwo von Gott bewegt war, diese weite Strecke nach Jerusalem zu gehen. Und er geht in diesen Tempel. Eigentlich hätte er doch dort Jesus finden müssen, hätte er dort Gott begegnen müssen. Dieser Mensch kam offenbar geistlich, hungrig und durstig aus dem Gottesdienst und ist auf dem Rückweg und möchte sein Bedürfnis, seinen Hunger, seinen Durst nach Gott hier in der Bibel gestillt bekommen. Ich wünsche uns allen, dass wir aus diesem Gottesdienst und aus jedem Gottesdienst, dass wir aus unserem persönlichen Bibellesen jeden Tag nicht so herausgehen müssen wie dieser Eunuch, sondern dass wir wirklich in jedem Gottesdienst, bei jedem Bibellesen Jesus begegnen. Er sucht nach Menschen, die nach ihm suchen. In Jeremia 29, das sind so wunderbare Worte, Ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich finden, wenn ihr nach mir fragt von ganzem Herzen. Dann werde ich mich für jeden von euch finden lassen. So spricht Gott. Wollen wir miteinander aufstehen und diesem Gott antworten? Ich mache den Abschluss.